HR Info. Netzwelt.
In der Corona-Krise sind die Menschen mehr zu Hause und sie verbringen offenbar auch mehr Zeit mit Computerspielen am Handy, am PC oder an der Konsole. Eine Nachricht der letzten Tage hat mich aufhorchen lassen, und zwar: die großen internationalen Hersteller von Videospielen haben gerade deutliche Gewinnzuwächse für die ersten 3 Monate dieses Jahres vermeldet. Sie profitieren also offenbar von der aktuellen Krise. Aber lässt sich das wirklich so einfach ableiten oder zeichnet sich ein ganz anderes Bild, wenn man mal genauer hinschaut? Und wie steht es überhaupt um die Gaming-Branche in Deutschland ganz allgemein und insbesondere in Zeiten von Corona? Das sind Fragen, denen ich heute in dieser Sendung nachgehe. Mein Name ist Tobias Klein. Mit 3 Gesprächspartnern werde ich das Thema heute mal näher beleuchten. Mit einem Spieleentwickler, der den Umgang mit der Krise aus seiner Sicht schildert. Mit einem Journalistenkollegen von Heise Online und mit dem Geschäftsführer des GAME, des Verbandes der deutschen Gamebranche. Das ist Felix Falk, und mit ihm habe ich zunächst einmal darüber gesprochen, wie die deutsche Gamebranche ganz generell dasteht. Der Verband hat kürzlich Zahlen für 2019 veröffentlicht, und deshalb habe ich Felix Falk erst einmal danach gefragt, wie das Jahr 2019 für die Branche war.
2019 war ein starkes Jahr für die Gamesbranche. Wir haben wieder ein Wachstum gesehen von 6% auf insgesamt mehr als 6 Milliarden Euro Umsatz. Das ist wirklich eine ganze Menge und zeigt auch nochmal die Dynamik, wenn man genauer reinschaut, weil doch da auch die Entwicklung hin zu neuen Geschäftsmodellen ganz stark passiert und da wieder die Gamesbranche auch so ein Vorreiter ist, auch in der digitalen Zeit. Und was besonders schön ist, ist, dass auch im Vergleich zu anderen Ländern, während beispielsweise England einen Rückgang hatte, haben wir tatsächlich ein Wachstum, was auch in einer Zeit, wo die neue Konsolengeneration bevorsteht, jetzt nicht zu erwarten ist unbedingt, aber trotzdem natürlich schön.
Wo war denn die Gamebranche Vorreiter, was Sie es gerade angesprochen haben?
Also wir sehen schon seit mehreren Jahren, dass eine besonders starke Dynamik stattfindet, was den Verkauf von Spielen oder die Nutzung von Spielen angeht. Also dieser klassische Kauf, den man immer noch kennt, man geht in Handel und kauft sich dann ein Computerspiel, das sinkt immer weiter und das geht immer weiter zurück. Und auch, muss man sagen, die starken Wachstumsbereiche sind dann auch nicht der digitale Download oder so, sondern dann schon wirklich die Wachstumstreiber sind die Ingame-Käufe und Gebühren für Online-Dienste. Das bedeutet also Online-Dienste, um damit mal anzufangen, das sind so Nintendo Switch Online oder PlayStation Plus oder Xbox Live Gold, das sind so Dienste, wo man dann wirklich ein Abonnement hat und festen Beitrag zahlt und dann auf eine große Bibliothek an Spielen zugreifen kann. Und das gibt es von verschiedensten Anbietern und ist ein Wachstumsbereich sehr starker. Da geht es nämlich um 31% nach oben auf 460 Millionen Euro. Und der zweite Bereich sind tatsächlich dann die Ingame Käufe, also wo ich erstmal ein Spiel häufig ohne Kosten zu haben erstmal anfange zu spielen. Wenn es mir dann besonders gut gefällt, dann kann ich zum Beispiel meinen Charakter ausstatten und kleinere Geldbeträge zahlen, um beispielsweise meine Spielfigur toller aussehen zu lassen oder Zusatzkampagnen und solche Elemente zu kaufen. Und das hat auch ein ganz starkes Wachstum. Da haben wir also 16% Wachstum auf insgesamt inzwischen schon 2,3 Milliarden Euro. Und das zeigt, dass da ein Wandel stattfindet zwischen den alten Geschäftsmodellen, die aber immer noch wichtig bleiben, aber den neuen, die inzwischen auch in anderen Bereichen übernommen werden. Und ja, da zeigt sich, glaube ich, eine ganz gesunde Innovationsfähigkeit des Games-Marktes, wo andere Bereiche auch viel von lernen können.
Für welche Hersteller war es denn ein gutes Jahr? Also kann man differenzieren, für welche Hersteller es ein gutes Jahr war, aber gibt es möglicherweise auch Hersteller, die da eher in der Krise sind?
Insgesamt ist es natürlich wichtig, dass die Hersteller von Computerspielen, die Publisher, die Developer, dass die immer am Ball bleiben, um da neue Angebote zu haben. Insgesamt bleibt der Games-Bereich ein Risikogeschäft. Ich weiß nicht, ob das neue Spiel, was ich rausbringe, dann wirklich verfängt und ob es ein Erfolg wird oder nicht. Aber sehr viele sind da schon auf dem Weg, auch neue Geschäftsmodelle auch weiterzuentwickeln, dynamisch zu bleiben und auch auf die Kundenwünsche da einzugehen. Das kann man also übergreifend feststellen, dass da manche sich besser schlagen, andere nicht so gut. Aber insgesamt sind doch sehr viele auf dieser Zukunftsentwicklung sind da dabei. Eine Differenzierung kann man allerdings feststellen, wenn man mal schaut, woher kommt eigentlich der Umsatz, der hier in Deutschland generiert wird, mit welchen Spielen wird er gemacht. Da sehen wir nämlich leider weiterhin, dass nur ungefähr 5% des Umsatzes auch mit Spielen aus Deutschland gemacht wird. Also da haben wir nach wie vor das Problem, dass wir in Deutschland ein sehr guter Konsumentenstandort sind. Hier wären also, wir sind Platz 5 auf der Welt, wenn es um den Umsatz geht, der mit Spielen gemacht wird. Also hier wird ganz viel gespielt, aber nur 5% der Umsätze bleiben dann auch bei deutschen Entwicklern, weil doch tatsächlich wir als Produktionsstandort noch viel zu schwach sind. Da hilft jetzt hoffentlich endlich die Bundesförderung, um so ein Wettbewerbsniveau zu haben, was wir schon seit langem fordern, weil wir wollen nicht nur konsumieren, wir wollen auch produzieren in Deutschland und das noch viel stärker. Da ist so ein bisschen der Unterschied, den man vielleicht sehen kann.
Ist das bisher so der Fall gewesen, dass das in Deutschland noch zu wenig gefördert wurde aus Ihrer Sicht?
Absolut. Also wir haben die Situation in Deutschland, dass ein Spiel hier zu produzieren bis zu 30% mehr Geld kostet, als wenn ich das identische Spiel in Frankreich oder England oder Kanada produziere. Und das hat damit zu tun, dass die Rahmenbedingungen nicht gut sind, weil beispielsweise eine Unterstützung, eine Förderung, die es in anderen Ländern gibt, in Deutschland einfach nicht gab. Und da hat der Bund jetzt aber endlich die Entscheidung getroffen, auch Gelder zur Verfügung gestellt, damit wir da ein faires Wettbewerbsniveau kriegen und dann aus eigener Kraft auch tatsächlich als Produktionsstandort stärker werden können. Die Förderung läuft jetzt gerade an, ein bisschen langsamer als erhofft, aber ich bin da ganz guter Dinge, dass wir in ein paar Jahren dann wirklich den Anschluss finden können und nicht nur die roten Lampen von den anderen von hinten sehen.
Vielleicht bringt ja auch die Corona-Krise ein bisschen Schwung sozusagen in den Markt. Ich habe eine Agenturmeldung gelesen gerade, dass die großen Hersteller profitieren von der Krise. Ist das richtig? Sehen Sie das auch so?
Wir sehen auf jeden Fall im Moment, dass mehr Menschen spielen. Klar, die Menschen müssen zu Hause bleiben und das ist ja auch eine große Chance, dass Spiele Freude zu den Menschen nach Hause bringen, über Spiele man in Verbindung bleiben kann mit seinen Freunden, mit der Familie auf digitalem Wege. Also es ist eine tolle Chance im Moment und da sehen wir schon, dass die Nutzerzahlen stark steigen. Welchen Einfluss dann das letztendlich auf den Umsatz hat, da muss man nochmal abwarten, weil natürlich jemand, der einfach ein Spiel schon mal gekauft hat und sagt, ich spiele das jetzt einfach in Corona-Zeiten mehr, der gibt nicht unbedingt mehr Geld aus, beziehungsweise die Menschen, die da ein Budget haben, die erhöhen das vielleicht nicht, aber es wird einen Einfluss haben, aber wiefern der jetzt gleichlautend ist, das muss man mal beobachten, da haben wir noch nicht die Zahlen. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall schon positiv zu sehen, dass Spiele einfach helfen können jetzt auch in dieser Phase, egal ob es für Unterhaltung ist oder ob es zum Beispiel auch über Lernspiele um die schulische Bildung geht oder über digitale Konzepte, die jetzt in vielen Bereichen gerade in Corona-Zeiten dringend gebraucht werden und die wir als Games-Branche haben.
Können Sie das mal nachzeichnen, wie sozusagen das gerade läuft? Also wie im Grunde auch ein deutscher Hersteller von oder ein deutscher Spieleentwickler profitieren kann von der Krise? Also wie das da im Einzelnen im Detail aussehen kann?
Wir haben die Situation, dass wir natürlich gucken müssen, welcher Entwickler oder welcher Hersteller ist an welchem Zeitpunkt. Also wer jetzt gerade Glück hatte, ein neues Spiel, wo die Spielerinnen und Spieler schon seit 3 Jahren drauf warten, genau in dieser Zeit rausgebracht haben, der hat natürlich einen Vorteil, weil einfach eine größere Aufmerksamkeit da ist. Wer im Moment gerade an einem Spiel entwickelt, der hat, hören wir von unseren Mitgliedern, auch einen Nachteil, weil der beispielsweise die Produktionsmeisterung, so nennt man das, also den Zeitplan gar nicht halten kann. Weil beispielsweise durch die Homeoffice-Regelung, wo die Mitarbeiter dann zu Hause gar nicht so effizient arbeiten können, weil sie natürlich auch ihre Kinder noch betreuen müssen beispielsweise, da können sich Zeitpläne verschieben, was gerade in Deutschland, weil wir klein- und mittelständisch geprägt sind noch als Branche, einige Unternehmen wirklich in schwierige, auch zum Teil existenzielle Nöte bringen kann, weil einfach die Zeitpläne auseinanderfließen. Oder ein drittes Beispiel zu nennen, jemand, der gerade ein Projekt abgeschlossen hat und dem jetzt zum Beispiel so eine Gamescom oder die Konferenzen fehlen, wo sie ihre neuen Projekte an den Mann und an die Frau bringen können, um dafür werben zu können und jemanden einen Finanzierungspartner finden zu können. Da können auch Probleme entstehen. Also ich würde mal sagen, Licht und Schatten. Einige freuen sich, dass die Spiele, die schon da sind, einfach mehr gespielt werden. Aber die Entwicklung von neuen Spielen oder auch das Finden von neuen Partnern, das ist im Moment sehr schwer. Und deswegen zeigt sich auch, dass in einer Umfrage unsere Mitglieder gesagt haben, 2/3 sehen, je nachdem wie lange diese Situation jetzt bestehen bleibt, wirklich schwierige Probleme für ihre Zukunft und für die weitere Planung, gerade in Deutschland.
Das sagt Felix Falk. Er ist Geschäftsführer vom GAME, dem Verband der deutschen Game-Branche. Das Gespräch mit Felix Falk hat mir gezeigt, dass es der Branche in Deutschland insgesamt ganz gut geht und dass es sicher auch Unternehmen gibt, die von der aktuellen Krise profitieren, aber dass das natürlich nicht für alle unbedingt der Fall sein muss. Dazu würde ich gerne nochmal eine weitere Meinung hören. Ich habe mit jemandem gesprochen, der diesen Bereich journalistisch seit einigen Jahren beobachtet, und zwar mit Daniel Herbig von Heise Online. Auch er sagt, dass die Branche einerseits gerade profitiert, denn die Spielerzahlen steigen, die Aktienkurse der größeren Hersteller zumindest auch. Das sind tatsächlich die Profiteure. Aber für kleinere Unternehmen kann es schon sehr schwierig werden. Mit Daniel Herbig habe ich unter anderem diese beiden Aspekte nochmal vertieft. Ich habe ihn erst einmal gefragt, ob Spielehersteller jetzt gerade profitieren, einfach weil schlichtweg mehr Spiele gekauft werden.
Ja, das kann man tatsächlich relativ einfach so sagen. Also es ist so, dass die Spiele, die schon vorher gespielt wurden, ob das Minecraft, League of Legends, Fortnite sind ganz viele Beispiele, die werden jetzt mehr gespielt. Das zeigt sich in den Statistiken. Es ist aber auch so, dass Spiele, die jetzt neu rausgekommen sind, da sind Beispiele zum Beispiel Doom Eternal oder Animal Crossing, die haben alle Verkaufserwartungen gesprengt. Also es ist tatsächlich so, dass Spiele mehr gespielt werden und mehr gekauft werden.
Und dass jetzt frühere Spieler sozusagen einfach ihre alten Spiele wieder reaktivieren und da sich erstmal dann dran setzen, ist das auch so ein Phänomen, was momentan ansteht?
Das ist sicherlich so, weil viele dieser beliebten Spiele, wie die genannten Fortnite, League of Legends zum Beispiel, das sind Free-to-Play-Spiele, das heißt, sie sind kostenlos. Und wenn man die mal gelernt hat, kann man eigentlich immer wieder mit anfangen. Das heißt, die fangen dann einfach wieder an, probieren das nochmal aus, geben vielleicht auch nochmal Geld dafür aus. Man kann ja In-Game-Items dann zum Beispiel kaufen. Und auf jeden Fall ist das gut für die Entwickler dieser Spiele, wenn auch ältere Spieler oder Spieler, die länger nicht mehr dabei waren, wieder einsteigen. Es ist allgemein so, dass Spieler, die vorher schon gespielt haben, jetzt ein bisschen mehr spielen. Es ist aber auch sicherlich so, dass Leute jetzt komplett neu anfangen oder sich komplett neue Spiele suchen.
Heißt das aber auch gleichzeitig, dass die Leute jetzt mehr Geld ausgeben für Spiele? Oder muss das jetzt, also wenn man jetzt bei Free-to-Play mal schaut, dann sind das ja erstmal Spiele, wo ich nicht unbedingt erstmal Geld ausgeben muss. Also aus Ihrer Sicht wird es so sein, dass dann tatsächlich auch mehr Geld bei den Spieleentwicklern, bei den Spieleherstellern und auch bei den Vertreibern ankommen wird? Oder muss man das erstmal abwarten?
Also es ist richtig, dass diese Free-to-Play-Spiele natürlich kostenlos sind. Das ist ja das ganze Grundprinzip dieser Spiele. Aber die sind natürlich schon so ausgelegt, dass wenn da viele Leute spielen, dann geben natürlich auch viele Leute Geld dafür aus. Und wenn mehr Leute spielen, werden langfristig auf jeden Fall mehr Leute Geld dafür ausgeben. Das heißt, vielleicht sieht man diese Effekte im Moment noch nicht so stark, weil die Leute gerade erst wieder so anfangen. Aber je tiefer sich diese neuen Spieler oder diese wiederkehrenden Spieler dann diese Spiele reinarbeiten, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass sie Geld dafür ausgeben. Deswegen ist es aus meiner Sicht, also es ist ziemlich sicher, dass früher oder später das auch in den Einnahmen der Entwickler ankommen wird.
Das heißt, die Spieler, die jetzt anfangen und möglicherweise neue Spiele auch ausprobieren, die werden dann auch bleiben? Also ist es eine Chance sozusagen auch für die Branche, noch mehr neue Spieler zu gewinnen?
Sicherlich, ja. Es ist eine Chance jetzt erstmal, also ganz konkret für die Free-to-Play-Spiele. Das ist ja oft so, da ist der Einstieg ja sehr leicht, dadurch, dass es kostenlos ist. Und das ist jetzt eben eine Chance für diese Spiele, ja ihre Stärken zu beweisen und diese Spieler dann auch langfristig zu halten. Also möglicherweise auch über Jahre. Die sind sehr langfristig ausgelegt. Die können dann durchaus, also selbst nach dem Ende dieser Ausgangseinschränkungen weiter profitieren. Es ist aber auch so, bei Spielen, die jetzt keine Free-to-Play-Spiele sind, die jetzt einmalig gekauft werden, da sehen wir ja auch den Effekt, dass die Verkaufszahlen hochgehen. Und da ist natürlich auch die Chance, diese Spiele sind dann meistens in ein paar Tagen, vielleicht in ein paar Wochen durchgespielt. Aber es ist natürlich die Chance, dass Spieler, die jetzt zum ersten Mal sowas ausprobieren, sagen, hey, das macht eigentlich Spaß. Ich habe mir jetzt extra dafür vielleicht sogar eine neue Konsole gekauft. Ich werde auch in Zukunft mir mehr Spiele kaufen. Also es könnte durchaus auch langfristige Effekte geben.
Jetzt haben Sie gesagt, einerseits profitiert die Branche oder kann profitieren, einfach weil die Leute mehr spielen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum spielen die Leute denn mehr? Also was steckt dahinter?
Ja, das ist natürlich erstmal ein ähnlicher Effekt wie zum Beispiel auch bei Netflix oder YouTube, dass viele Leute mehr Zeit haben. Oder selbst wenn sie nicht mehr Zeit haben, dass einfach andere Freizeitmöglichkeiten wegfallen im Moment. Und dass eben die Auswahl an Dingen, die man so zu Hause machen kann, eben alleine nicht so groß ist wie zu normalen Zeiten, sage ich mal. Und davon profitieren natürlich auch Spiele. Darüber hinaus haben Spiele im Vergleich zu Sachen wie Netflix auch den Vorteil, dass sie sozial sind. Also viele Spiele können im Mehrspielermodus gespielt werden, wo man dann Kontakt mit anderen Menschen hat. Oder ganz konkret im Koop-Modus. Das heißt, man tut sich mit einem Freund zusammen und spielt so ein Spiel dann zusammen durch. Das sind eben soziale Erfahrungen, die Spaß machen, erstens, und die natürlich auch den Kontakt zum sozialen Umfeld halten können. Und das macht Spiele im Moment eben sehr wertvoll und sehr attraktiv.
Also es gibt einige Vorteile einerseits für die Spieler, davon profitieren natürlich die Unternehmen. Jetzt haben Sie gesagt, es gibt aber auch Probleme. Was bedeutet das denn? Also welche Probleme hat es insbesondere für kleine Entwickler? Also warum ist die Krise möglicherweise sogar existenzbedrohend für kleinere Entwickler?
Ja, also die großen Entwickler, die haben alle Rücklagen, das sind Riesenunternehmen, die können das verkraften, wenn ein Spiel mal verschoben werden muss. Bei den kleineren Entwicklern ist es so, die arbeiten da oft echt auf Kredit. Es ist so, dass die Studiochefs dann teilweise irgendwie mit ihrem eigenen Besitz da bürgen müssen und so. Also es ist jetzt ein sehr krasses Beispiel, aber das passiert. Und das zeigt im Grunde, dass diese kleinen Spielestudios, viele davon auf wackeligen Beinen stehen. Und wenn es jetzt durch diese Corona-Krise tatsächlich dazu kommt, dass so ein Spiel verschoben werden muss, dass Pläne nicht eingehalten werden müssen, dann wird es für kleine Entwicklerstudios wie allgemein für alle kleinen Unternehmen in Deutschland und weltweit eben schwierig, diese Krise vernünftig überleben zu können. Das trifft auch die Entwickler. Also es ist natürlich, gibt es die Chancen, dadurch, dass mehr gespielt wird, also mehr Geld einzunehmen. Aber wenn es natürlich dann organisatorisch zu Problemen kommt, dann kann es gerade für die Kleinen richtig gefährlich werden. Was anderes, was ich noch gesagt hatte, sind diese Messen. Die sind tatsächlich ziemlich wichtig. Also für kleine Entwickler, die gehen dahin, die sprechen Leute auch einfach tatsächlich an auf dieser Messe und sagen, hey, schau dir das Spiel doch mal an. Die pochen darauf, dass auch Berichterstattung zu ihren Spielen stattfindet, dass sie Journalisten irgendwie dazu kriegen, das Spiel mal ausprobieren zu können. Und das fällt im Moment alles ziemlich flach. Und ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass viele kleine Studios eher die Schweißperlen auf der Stirn haben.
Sie haben es gesagt, manche Messen werden ja auch digital ins Digitale verlegt. Die Gamescom ist ein Beispiel. Kann das so eine richtige Messe ersetzen? Also wenn man dann irgendwie dort unterwegs ist, Sie haben es gesagt, viele kleinere Entwickler, die sprechen dann die Kontakte halt dort auf den Messen an. Ist das digital möglich oder ist das schon oder wird das schon ein Defizit einfach letztlich sein?
Das ist ein Riesendefizit. Das ist eine ganz andere Aufmerksamkeitsökonomie. Also digital, man muss die Leute erstmal dazu bekommen, überhaupt einen Livestream anzuschauen. Und wenn die Leute dann Auswahl, weil die Leute sitzen ja zu Hause, sie könnten ja genauso gut auch spielen oder Netflix gucken. Und dann, das ist ein gewisses Investment, das diese Leute dann machen, um einen Livestream zu schauen. Dann wollen sie natürlich auch die interessantesten Sachen sehen. Also die Sachen, die sie vorher eh schon wissen, dass sie sich darauf freuen oder dass sie sich dafür interessieren. Das sind eben die großen Spiele. Diese kleinen Stream, die kleinen Entwickler werden da wahrscheinlich einfach weniger Aufmerksamkeit bekommen. Und natürlich auch dieses beiläufige Abfangen von Leuten, sage ich mal. Also wenn auf der Gamescom zum Beispiel laufen hunderttausende Leute rum. Und ja, da wandern natürlich die Augen und die gucken sich dann, wenn sie eh schon da sind, auch mal Sachen an, die sie vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Ich glaube, das ist online schwierig. Dazu kommt, dass wir im Moment ja noch gar nicht so genau wissen, wie dieses Online-Konzept der Gamescom aussehen wird. Also, ich sehe da sehr große Defizite.
Das sagt Daniel Herbig, Redakteur bei Heise Online.
HR Info, Netzwelt.
Heute haben wir in der Sendung die deutsche Gaming-Branche im Blick und ob sie von der aktuellen Krise profitiert oder nicht. Vor allem die großen internationalen Unternehmen können in erster Linie profitieren. Sehr schwer können es zurzeit die kleinen Entwickler haben. Ich habe mit einem deutschen Spieleentwickler gesprochen und zwar mit Michael Schade, Geschäftsführer und Gründer von Rockfish Games. Das Unternehmen hat 25 Mitarbeiter im Kernteam und ist spezialisiert auf Weltraum-Shooter. Rockfish hat mit dem Spiel Everspace vor ein paar Jahren einen Überraschungshit gelandet und jetzt sitzen die Entwickler gerade am Nachfolger Everspace 2, das im Juni in die nächste Testphase geht. Ich habe Michael Schade gefragt, ob er merkt, dass momentan die Menschen tatsächlich mehr spielen.
Ja, also wir sehen natürlich auch schon, die Spielerzahlen steigen leicht an. Das haben wir jetzt für alle. Bei unserem Spiel ist es so, Everspace 1 ist ein sogenanntes Singleplayer-Spiel. Da ist es einfach so, da ist man irgendwann mit dem Spiel fertig und dann spielt man halt das nächste Spiel. Also insofern, davon profitieren wir jetzt nicht. Wir sehen aber schon, wenn wir jetzt irgendwelche großen Discounts haben, die dann auf den Plattformen beworben werden, dann sehen wir dort etwas bessere Verkaufszahlen. Gleichwohl ist es aber so, wenn man keinen Discount hat, dann ist es so, dass Leute schon gerade ein bisschen sparsamer unterwegs sind und eben nur noch auf diese Schnäppchen warten und Spiele zu normalen Preisen deutlich weniger gekauft werden. Also es ist noch gut für uns soweit. Also wir sehen jetzt keine Verschlechterung. Aber es ist eben so, sagen wir mal so, wenn jetzt die Situation vielleicht mit einer zweiten Welle noch ein bisschen schwieriger wird, wir stellen uns schon darauf ein oder rechnen auch damit, dass es eventuell zur zweiten Jahreshälfte nochmal deutlich schlechter werden könnte.
Also Discord haben Sie gesagt, Sie haben Ihr Spiel dann für einen Preisnachlass dann verkauft und da haben Sie gemerkt, das wird angenommen.
Genau, das lief wirklich gut. Aber das läuft eben halt auch nur gut, wenn man eine gute Beziehung hat mit jetzt zum Beispiel Microsoft für die Xbox oder Sony PlayStation oder Steam. Das ist so die Plattform, wo die meisten PC-Spiele gekauft werden. Und man wird dann direkt auf der Startseite beworben. Wenn man diese Sichtbarkeit nicht bekommt, dann bringen Preisnachlässe gerade gar nichts, weil eben halt sich alle massiv auf diese Sonderaktionen stürzen, die natürlich versucht jetzt gerade jeder zu machen.
Jetzt sind Sie mit Everspace 2 in so einer Phase. Sie haben gesagt, im Juni soll es in die Alpha-Phase gehen. Da sind Sie jetzt möglicherweise, wie würden Sie es einschätzen? Ist das jetzt so eine Situation, wo Sie sagen würden, ich wäre jetzt eigentlich lieber einen Schritt weiter und hätte jetzt gerade das neue Spiel herausgebracht? Oder sind Sie in so einer Situation, wo Sie sagen würden, nee, das passt eigentlich jetzt gerade perfekt? Also wie würden Sie Ihre persönliche Situation jetzt mit der Veröffentlichung dann, die ja dann auch irgendwann ansteht, wie würden Sie die einschätzen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß man natürlich nicht so genau, wie das jetzt die nächsten 6 Monate oder gar 12 Monate läuft. Also sagen wir mal so, Doom ist jetzt ein Spiel, was vor 2, 3 Wochen rausgekommen ist, so eine extrem große Veröffentlichung und die haben extrem gute Verkaufszahlen gehabt. Das heißt, das zu einem Zeitpunkt, wo sicherlich die Situation für alle noch relativ okay war und man war zu Hause und man hat noch Geld oder die meisten haben eben halt noch Geld oder keine finanziellen Sorgen. Dann hat man dort einen extrem guten Erfolg gesehen. Ich sage mal so, wenn wir jetzt in die nächsten 2, 3 Monate reingucken und man hat dann eine große Veröffentlichung, kann das schon schwierig sein. Also insofern, dass wir jetzt praktisch noch ein bisschen für uns weiterhin entwickeln können und unser Spiel kommt dann halt in so einer Vorabversion, also wirklich dann auch so, dass man es kaufen kann wieder, eher Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahr raus, das ist eigentlich ganz gut für uns. Aber natürlich ist es so, wir hätten jetzt dieses Jahr schon mehrere Verhandlungen konkret wirklich weitergeführt, sodass wir eben noch weitere entweder Publishing-Partner oder weitere Finanzierungspartner bekommen, um die Gesamtentwicklung noch ein bisschen abzusichern. Das ist natürlich alles jetzt erstmal für die nächsten 6 Monate auf Eis. Das heißt, das Interesse ist nach wie vor da, man macht Videokonferenzen und die finden das halt toll und man stellt die aktuellste Version des Spiels zur Verfügung. Aber wirklich Verträge abschließen, weitere Finanzierung sichern, das ist gerade im Moment wirklich schwierig.
Also das sind im Grunde dann so ein bisschen auch die Nachteile, die das jetzt gerade, die Situation jetzt gerade mit sich bringt für Sie.
Ja, genau. Es weiß halt wirklich, unterm Strich weiß keiner, wie lange es weitergeht. Und unsere wichtigsten Partner sitzen natürlich in Amerika. Und ich weiß, wenn man Nachrichten sieht und hört, da ist die Situation natürlich noch eine ganz andere. Und auch gerade mit dem deutlich schlechteren Gesundheitswesen und auch deren Sozialversicherungen, das kann schon sein, dass es in Amerika wirklich mal wirtschaftlich noch mal deutlich schlechter zum Jahresende aussieht. Und dann ist es natürlich auch so, dass dann die großen Partner vorsichtiger werden und sagen, wir warten das erst noch mal ab, lass uns in Kontakt bleiben, aber einen Vertrag schließen wir erstmal nicht. Und darauf müssen wir uns natürlich einstellen.
Wie groß sind Ihre Sorgen und Ihre Hoffnungen? Also das heißt, ist das eher ausgewogen oder sind Sie eher besorgt, wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken?
Ja, ich sag mal so, als Unternehmer, man startet ein Unternehmen, obwohl die Risiken total dagegen sprechen. Da sieht man natürlich eher die Chancen. Also insofern, wir sind da nach wie vor positiver Dinge. Wir sind auch wirklich in einer ganz guten Situation. Also in der Kombination aus dem erfolgreichen Kickstarter letztes Jahr und auch, dass das erste Spiel des Everspace läuft wirklich nach wie vor noch gut. Und da haben wir auch ein ganz gutes Finanzpolster. Insofern stehen wir sicherlich besser da als andere. Aber es ist schon so, dass wir auch so 30% Kurzarbeit angemeldet haben, weil einfach die Leute nicht so arbeiten können, wie das vorher der Fall war. und wir nicht genau wissen, wann wir den nächsten großen Deal unterzeichnen können. Und insofern muss man da auf alles vorbereitet sein. Wir haben auch mit unserer Hausbank gesprochen für so einen KfW-Kredit. Das sieht wohl ganz gut aus, weil wir 5 Jahre jetzt wirklich gute Zahlen vorweisen können, regelmäßige Einnahmen haben. Aber die sind gerade so überlastet mit Anträgen, die sind eigentlich nur damit beschäftigt, Absagen zu erteilen von Firmen, die schon vor der Corona-Situation so halb in der Krise waren. Und die kriegen natürlich dann keine Fördergelder, oder es ist ja auch kein Fördergeld, es ist ja eine Maßnahme, um eventuelle Schäden aus dieser Corona-Situation abzufedern. Aber unterm Strich sehen wir eigentlich positiv in die Zukunft.
Würden Sie sich denn, also ich habe eingangs gesagt, ich habe eine Agenturmeldung oder einen Bericht gerade gelesen, wurde gerade veröffentlicht, die großen Videospielehersteller, die schreiben positive Zahlen, konnten die Gewinne in den ersten 3 Kalendermonaten dieses Jahres stark steigern. Sehen Sie sich als Profiteur der Krise oder würden Sie das eher differenzierter sehen?
Also Stand jetzt kein extremer Profiteur. Also wie gesagt, es geht uns deutlich besser als vielen anderen in der Branche oder auch generell als Branchen, die grundsätzlich unter der Corona-Krise direkt leiden. Aber wirklich profitieren tut ein Spieleunternehmen in der jetzigen Situation nur, wenn man halt diese Multiplayer-Spiele hat, die also kontinuierlich genutzt werden und wo auch kontinuierlich neue Inhalte gekauft werden können. Also wenn man ein Spiel hat, was einmal gekauft wird und dann geht der Spieler zu einem anderen Spiel über, dann profitiert man jetzt nicht konkret davon. Also insofern, für uns ist es eine gemischte Situation. Aber es gibt definitiv gerade die größeren Unternehmen, gerade die also Free-to-Play-Spiele anbieten, die profitieren sicherlich in der jetzigen Situation.
Das sagt Michael Schade, Geschäftsführer und Gründer des Unternehmens Rockfish Games. Halten wir fest, Spieleentwickler können von der Corona-Krise profitieren, weil zurzeit mehr Menschen spielen und auch Zeit dafür haben und auch noch das Geld da zu sein scheint, Computerspiele zu kaufen oder in den Computerspiele Items zu kaufen. Aber für kleinere Unternehmen, für kleinere Entwickler kann es eng werden, weil es zum Beispiel zurzeit sehr schwer ist, an neue Geldgeber zu kommen. Das war HR Info Netzwelt. Sie können die Sendung auch als Podcast hören unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.